im Himmel, dass Menschen gesegnet werden. Wir beten für Menschen, die in Not sind, die Schwierigkeiten haben, und wir wissen, unser Gott hat die Antwort und die Lösung auf alle unsere Probleme. Das ist nicht übertrieben und überspannt. Mein Thema heute ist, erkenne deine göttliche Position, deine Standortbestimmung. Das wollen wir heute mal vornehmen. Was ist deine Lage, deine Situation? Egal was fehlt, schau auf ihn. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn du auf Jesus schaust, auf Jesus blickst, bekommst du plötzlich neue Energie, neue Kraft. Da geht Sonne in deinem Leben auf. Ich lade dich ganz schnell ein, noch für die nächsten Gottesdienste. Nimm so einen Zettel mit, da steht alles Wissenswerte sonst drauf. Am Mittwoch wird das Thema sein, wie geht man mit dem Segen Gottes um? Wir sind Haushalter Gottes. Gott segnet uns, Gott gibt uns, und jetzt muss man den Segen verwalten. Wie verwalte ich den Segen Gottes? Darüber wollen wir sprechen. Dann am Freitag werden wir darüber sprechen, vertraue nur der Gnade Gottes. Wer sich rühmen will, der soll sich nicht rühmen. Ich bin das und das und das, ich habe das gemacht und jenes gemacht. Wir sind alles Gnadenkinder. Jeder Einzelne. Wir sind alles Gnadenkinder, leben von der Gnade Gottes. So, vertraue der Gnade Gottes. Gott hat mir ein paar Dinge hier aufgeschlossen, mir so groß geworden, die Gnade. Als ich junger Pastor war, habe ich gar nicht gesagt, wenn ich so ältere Pastoren hörte und sagte, wie können die ganze Zeit von der Gnade sprechen? Aber jetzt merke ich, jeder Tag, jeder Augenblick ist ein Gnadengeschenk. Wir haben es nicht verdient. Es ist Gnade, dass wir hier sein dürfen, dass wir am Leben sein dürfen, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Alles ist nur Gnade. Dann am Samstag werde ich über Medikamente sprechen. Göttliche Medikamente, die heilen. Es gibt Medikamente, die nicht heilen, da ist nur Traubenzucker drin. Aber es gibt Medikamente, die wirklich funktionieren und die wirklich wirken. Was sind göttliche Medikamente? Und da will ich mal an der Apotheke Gottes mal rangehen und Medikamente, die Gott verschreibt. Nicht der Doktor, sondern Gott verschreibt. Also über diese Medikamente werde ich sprechen. Am 21. Sonntag, den 21. September, nächsten Sonntag also, können alle Menschen glauben? Ist der Glaube ein Allgemeingut? Können wirklich alle Menschen glauben? In der Bibel heißt es, Glaube ist nicht jedermanns Ding. Verstehst du? Also Glaube ist eine Gabe, ein Charisma sogar. Also Glaube, der Berge versetzt. Kann jeder diesen Glauben haben, dass er Berge versetzt? Lass uns darüber Gedanken machen. Und dann ab Mittwoch, den 24. bis Sonntag, den 28. September, wird Billy Smith hier sein. Wir werden Heilungstage haben. Betet, dass Menschen gesegnet werden, dass Menschen kommen, dass Menschen Jesus verspüren. Nicht den Billy und nicht sonst irgendjemand. Es geht um Jesus. Es geht nicht um Menschen. Wir wollen nicht Menschen verherrlichen, aber Gott gebraucht Menschen. Und wir freuen uns, dass es Menschen gibt, die Gott dienen, die sich von Gott gebrauchen lassen. Nur nebenbei. Wir haben auch extra Zettel zu den Evangelisationen mit Billy Smith. Also diese Heilungstage, diese blaue Zettel nehmt mit und verteilt an eure Freunde, Bekannte oder auf der Straße oder wo auch immer. Wen ihr findet, bringt Menschen in die Gegenwart Gottes. Wo 32 versammeln, da ist Jesus dabei. Weißt du, du kannst auch Zeugnis geben. Aber wenn mehrere Leute zusammen sind in einem Paket, so, da ist es heißer. Da brennt das Feuer Gottes. So, jetzt zu meinem Thema. Erkenne deine göttliche Position. Weißt du, Gott hat uns einige Dinge geschenkt, uns versetzt in eine bestimmte Lage, und wir sollten wissen, was bin ich eigentlich? Was habe ich eigentlich? Und was erwartet mich? So diese Position und da, wo Gott mich hineingestellt hat, da sollte ich mich bewähren. Treue ist der Schlüssel. An diesem Schlüssel möchte ich hier ein bisschen arbeiten. Also Gott hat dich dort und dort hingestellt und da solltest du dein Licht leuchten lassen. Du solltest ein Salzkörnlein sein. Du solltest ein Botschafter Christi sein, ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Deine Position ist, die Leute beobachten dich. Wo geht der Sonntag hin? Was macht er? Was liest er? Wie benimmt er sich? Wo kauft er ein? Weißt du, wir werden bespitzelt. Wir werden regelrecht bespitzelt, Leute. Von unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten. So sei treu, da wo Gott dich hingestellt hat. Lass dich nicht verwirren, verunsichern oder verdrängen. Wir haben diese Tage sehr intensive Botschaften gehabt von, dass das Böse aktiv ist, überaktiv in der Endzeit. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Deshalb schau nicht auf den Feind. Schau nicht auf die Widerstände. Schau nicht auf die Umstände. Schau auf Gott, bei dem alles möglich ist. So, lass dich nicht verdrängen, war das Thema in den letzten Tagen. Du kannst etwas von Gott bekommen, wenn du konsequent bist und sagst, also ich will dranbleiben. Gott hat auch für mich was. Der segnet nicht nur die anderen, er segnet nicht nur in Afrika, Asien oder sonst irgendwo in Amerika. Gott segnet auch in Berlin. Glaubt ihr das? Gott segnet auch da, wo du wohnst, in der Mansarde, Kellerloch oder im Altenheim. Egal, wo du wohnst, Gott segne dich. Du kannst etwas, was die anderen nicht können, du bist was ganz Besonderes, das ist diese Position, erkenne, Gott hat dich wunderbar geschaffen. Der eine kann spielen, der andere kann singen, der andere kann sprechen, der andere kann beten und der andere kann nichts. Verstehst du? Und auch das gehört dazu, dass du mal nichts kannst, nur zuhören kannst, nur da sein kannst. Das ist auch wichtig. Erkenne deine Position. Gott hat dir etwas vertraut und achte auf diese Gabe, auf diesen Pfund oder dieses Talent, was Gott dir gegeben hat. Ich lese Offenbarung Kapitel 3, Vers 11. Jesus sagt hier, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Der Teufel hat auf deine Krone abgesehen. Über jeden Gläubigen hängt eine Krone und der Teufel will sie stehlen. Aus dem Panzerschrank Gottes. Der macht sich dran und sagt, zeig mir mal deine Krone. Präsentiere mir mal. Weißt du, halte deine Position, halte deine Erwählung, halte deine Berufung fest. Der Teufel will hinter deiner Vollmacht dahinter kommen. Wir haben gestern gehört von Simson. Simson hat so eine große Kraft gehabt. Da war der Herkules der Israeliten, konnte die Stadttore von Bethlehem 20 Kilometer tragen. Und dann kommt eine Frau wie Delilah und verdreht ihm den Kopf, schneidet ihm die Haarlocke ab und es ist alles erledigt. Du siehst, er hat sein Geheimnis verraten, er hat seine Position, die Gott ihm gegeben hat, nicht ausgenutzt. Wir haben auch diese Tage über König Ahab gesprochen. Der war König von Israel, aber regiert hat die Isebel. Die Isebel hat es kommandiert. Leg dich ins Bett, ich mache das schon für dich. Du siehst es, der hat nicht seine Position eingenommen, der hat nicht seinen Auftrag erfüllt, den Gott ihm gegeben hat. Seine Isebel bestimmte über ihn, manipulierte ihn, diktierte ihn. Und wenn er sich was gewünscht hat, ich verschaffe es dir. Den Weinberg von Naboth, der wollte einen Gemüsegarten machen, bis dann Elia endlich kam und Elia sagte, nein, so nicht. Und Elia hatte Autorität, er hatte seine Position eingenommen. Er sagt, es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Du siehst, was Autorität ist. Der Ahab hat gedacht, er regiert. Aber das war ein Waschlappen. Die Isebel hat es kommandiert. Der wahre König ist der König, der unter Gott steht. Deshalb, deine Position ist so wichtig. Erkenne sie und nütze sie, deine göttliche Position. Der, der unter der Gnade ist, der unter der Salbung ist, der ja unter dem Heiligen Geist ist, der ist in seiner Position, an dem richtigen Platz. Nicht jeder, der irgendetwas macht, sondern der wirklich das Siegel Gottes über sein Leben hat. Der ist König, der weiß, ich diene nur dem lebendigen Gott und sonst niemand. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das in unseren Tagen erkennen. Ich diene nicht dem deutschen Staat, ich diene nicht dem europäischen Parlament, nein, ich diene dem lebendigen Gott. Elia gab dem Ahab die Richtung vor und sagt in 1. Könige 17, Vers 1, und Elia sprach zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, ich, vor dem ich stehe, er soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, es sei denn, ich sage es. Du siehst, was für ein machtvolles Wort er sprach. Ich sage es denn. Kannst du auch so vollmächtig sein in deiner Umgebung, in dem, was du bist? Oder bist du auch korrigiert von der und dirigiert von der Isebel oder von irgendeinem Schwächling? Deshalb, wir sollten mit Schwächlingen nichts zu tun haben. Und wir sollen selber nicht Schwächlinge werden. Wir sollen stark sein in dem Herrn. Elia war sich seiner königlichen Natur bewusst, seine göttliche Natur, es wird nicht regnen. Stell mal vor, was das für eine Vollmacht ist, den Himmel zuschließen und den Himmel aufschließen. Es wird nicht regnen, es sei denn, ich sage es. Das ist ein Mensch, der Autorität hat. Er spricht mit Autorität. Er trägt die Krone nicht nur auf sich, sondern in sich. Und das, was wo, damit niemand deine Krone stehlt, die Krone, die in dir ist. Der Herrscher, der in dir ist. Der König, der in dir ist. Der Priester, der in dir ist. Er weiß, meine Worte sind nicht nur bla bla bla. Meine Worte sind Geist und Leben. Ich sage es. Da kommen Tropfen vom Himmel, wenn ich sage, und da verschwinden die Tropfen wieder. Er ist einer, der nicht nur von der Autorität spricht oder sich die Autorität wünscht. Nein, er hat sie. Und er hat was zu melden. Menschen, die unter Gott stehen, die haben was zu melden in ihrer Umgebung. Weißt du, du bist Herr da, wo Gott dich hingestellt hat. Elia war in seinem Amt, in seinem Dienst Herr. Er war da ein König und hatte eine Autorität, hat was zu melden gehabt. Selbst wenn er nicht rauskommen wollte, verstehst du, dann, da kam jemand und die wollten da von ihm was. Er sagte, ach komm, Gehasi, sag dem schönen Gruß, ich bin gerade beim Beten und ich will meine Mütze nicht aufsetzen oder mein Kappi oder was das auch immer ist. Ich bin beim Beten, sag ihm, der soll sich 7-mal im Jordan taufen. Und das wird passieren. Das ist prophetisches Leben, prophetischer Dienst. Er hatte Autorität, was er sagte. Seine Worte waren hieb- und stichfest. Und das ist, was Gott aus uns machen möchte. Entdecke du, ich, wir sollen alle miteinander die göttliche Position entdecken, in die Gott uns hineingestellt hat. Auf das Wort vom Elia reagiert der Himmel. Und er kann den Himmel verschließen und den Himmel öffnen. Und Jesus sagt, was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Und was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Erkenne deine Autorität. Du bist nicht Hans Wurst und Waschlappen und irgendjemand. Nein, wenn du wirklich deine Berufung erkennst, du wirst König. Du wirst königliches Gefühl in dir bekommen. So auch wie der Herr Jesus. Unser Herr Jesus sprach mit Autorität. Lazarus, komm raus! Er hat nicht viele Worte gemacht, er hat nicht große Gebete gesprochen. Der Mensch, der unter Gott steht, muss nicht groß beten. Der Mensch, der unter Gott steht, er handelt in Autorität. Er sprach in Vollmacht. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer wunderten sich, ja, wir lesen auch aus der Bibel, wir predigen auch aus der Bibel, wir erwähnen den Namen Gottes auch. Aber das war ein ganz anderer Unterschied, ob Jesus sprach oder die Schriftgelehrten redeten. Und sie fragten, wo kommt deine Vollmacht? Und sie wollten genau herausfinden, wie die Delilah beim Simson. Wo kommt deine Vollmacht? Und er sagt, ja, ich sage es euch. Ihr müsst mir ein Rätsel zuerst mal beantworten. War die Taufe vom Johannes von Gott oder vom Teufel? Oder vom Johannes, von Menschen? Von wem war die Taufe des Johannes? Und dann haben sie sich überlegt, weißt du, wenn wir so sagen, dann müssen wir Gott gehorchen. Und wenn wir so sagen, dann werden die Leute uns steinigen. Am besten, wir sagen, wir wissen es nicht. So viele Leute stellen sich dumm. Sie wissen es, aber sie tun es nicht, was sie wissen. Und wir Christen wissen so viel aus der Bibel. Wir haben so viele Offenbarungen Gottes aus seinem Wort. Aber wir tun es nicht. Und wir haben Angst, wenn wir das tun würden, würden die Leute uns steinigen. Oder kreuzigen. Oder hängen. So. Wenn wir wahre Kinder Gottes sind, glauben und an den Heiligen Geist glauben und den lebendigen Glauben haben, Gottvertrauen haben, dann wird uns Vollmacht gegeben, wenn wir demütig sind. Gott gibt den Demütigen Gnade. Wisst ihr, es wird uns nicht nur nachgeschmissen, nein, das hat seinen Preis. Göttliche Vollmacht hat seinen Preis. Und Jesus sagte seinen Jüngern, die da glauben, nicht jedermann. Deshalb ist Glaube, kann jeder glauben? Nein. Nur der Gott gehorcht, fängt an, richtig zu glauben. Glauben tut er alle Menschen. Wenn ich ins Auto steige und über Brücke fahre, ich vertraue, dass der Konstrukteur die Brücke richtig gebaut hat. Und dass ich mich nicht einstürze, wenn ich drüber fahre. Das ist auch Glaube. Aber das ist nicht der Glaube, der einen selig macht. So, Jesus sagt, die da glauben, werden in meinem Namen auf Schlangen und Skorpione treten. Das ist Autorität. Mir tun die armen Schlangen und Skorpione leid. Aber wir haben Autorität über die Kreatur, über die Elemente. Ich schließe den Himmel zu und ich schließe den Himmel auf. Deshalb, was das Wort des Herrn, was ihr hier bindet, ist dort gebunden und was hier löst, ist dort gelöst. Lass es zergehen. Setz es um in deinem Leben. Wir sollten lernen, unsere Position, göttliche Position zu erkennen. Gott will, dass wir ein außergewöhnliches Leben führen, außergewöhnliche Dinge tun und außergewöhnlich sind, überall, wo wir hinkommen. Da musst du nicht irgendwie eine Lichtgestalt sein. Nein, du musst Licht in dir haben. Die Heiligkeit Gottes in dir haben. Da musst du nicht irgendwie super fromm spielen, Pharisäer. Nein, du musst Autorität haben in Gott und von Gott. Und Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht, Dämonen zu vertreiben, wenn sie glauben, negative Gedanken zu verscheuchen. Und da gibt es so viele negative Gedanken. Negative Gedanken sind für mich Dämonen, Hirngespinste. Das sind Dämonen für mich. Und die kannst du alle verscheuchen, indem du Jesus preist und Jesus rühmst und Jesus groß machst und deine Position in Jesus ergreifst, dann ist kein Platz mehr für die Dämonen, für Krankheitsgeister oder Mangelerscheinungen, welcher Art auch immer, Minderwertigkeitskomplexe. Wenn wir richtig mit Gott leben und aus seiner Gnade sind, beginnt ein gutes Leben bei uns. Plötzlich ist der Himmel offen. Ich sage es. Wir können sehr viel beitragen, dass der Himmel sich über uns öffnet. Wie heißt es einmal in der Bibel, in Malachi Kapitel 3, wenn du den Zehnten in mein Haus bringst, sagt der Herr, dann will ich die Fenster des Himmels aufschließen. Das ist schon offener Himmel. Schon, weißt du, bis ein paar Kopeken, verstehst du, da öffnet sich schon der Himmel. Entdecke deine göttliche Position und verwirkliche sie und entfalte sie. Es reicht nicht nur aus, ich zu wissen, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer, man muss auch etwas können und etwas tun. Etwas verstehen und etwas tun. Und etwas zu verstehen und etwas zu tun, da gibt es ein Stichwort und das ist eine der Früchte des Heiligen Geistes, eine ganz kleine Frucht. Luther übersetzt so ganz nebenbei Keuschheit, aber das ist nicht Keuschheit, sondern Selbstkontrolle. Ergreife deine Position, indem du sagst, hier bin ich Herr, hier habe ich das Kommando, hier habe ich das Sagen und niemand anders. In aller Liebe, Gott hat dir Autorität gegeben und wenn du die nicht gebrauchst, wird der Teufel diese Autorität gebrauchen über dich. Und du wunderst dich, warum werde ich geschlagen und angegriffen und warum habe ich so Stachel links und rechts und vorne und hinten. Warum? Das, was wir nicht gebrauchen und nicht benutzen, das benutzt der Teufel gegen uns. Ganz einfach. Das ist eine ganz einfache Formel. So, Selbstbeherrschung ist ein Zeichen von Vollmacht. Selbstbeherrschung. Kannst du dich selbst beherrschen beim Essen und Trinken, beim Leben, im Alltag? Selbstbeherrschung. Ich denke, da kranken die meisten Leute in unserer Zivilisation. Sie sind meistens Weichlinge und Feiglinge. In Sprüche Kapitel 16, Vers 32. Lies mal, da heißt es, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wir kranken an Ungeduld. Geduld tut uns Not. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, ist besser als einer, der Städte beherrscht. Der Bürgermeister ist oder der Präsident oder der Kanzler. Einer, der sich selbst beherrscht, in welcher Situation auch immer. Deshalb, nimm die Position ein, die Gott dir gegeben hat. Und übernimm das Kommando zu Hause. Aber das kannst du nur, wenn Gott über dich Kommando übernommen hat. Wenn Gott dein Herr ist, dann kannst du erst den Herrn spielen. Sonst bist du nur ein Waschlappen. Erst wenn wir unter Gott uns unterordnet haben, dann können wir die Gebote spielend halten. Dann sind die Gebote uns keine Last. In der Bibel heißt es nicht, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst und du sollst nicht. Da heißt es, der Mensch, der unter Gott steht, der hat keine anderen Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, der redet kein falsches Zeugnis. Der Mensch, der unter Gott steht, der heiligt den Feiertag und genießt sein Leben als einen Feiertag. Der Mensch, der unter Gott steht, der tötet nicht, der lügt nicht, der macht gar nichts, weil er macht nur das, was richtig ist. Der Mensch, der unter Gott steht. Wer unter der Gnade Gottes lebt, lebt anders. Der kann nicht so schnell frustriert sein und kann nicht ein schlechtes, negatives Leben leben. Der Herr hilft. Selbst wenn er schwach ist, der hilft, dass er wieder auf die Beine kommt, selbst wenn er fällt. Greift ihn unter dem Arm, dass er wieder aufstehen kann. Es gibt also ein Leben vor Ostern und ein Leben nach Ostern. Entweder begreifst du, hast begriffen, mein Heiland lebt, oder es hängt immer noch am Kreuz. Viele haben Jesus noch am Kreuz und haben ihn noch nicht vom Kreuz runtergenommen, und geschweige denn, dass er ihnen auferstanden ist. So viele leben vorpfingstlich, führen ein vorpfingstliches Leben, und viele führen ein nachpfingstliches Leben. Die Apostel, die führen ein nachpfingstliches Leben. Sie wurden geschlagen, die kamen nach Hause und sie haben gebetet, die Stätte hat gewackelt und sie gingen wieder raus und haben wieder das getan, was sie tun wollten. Sie haben sich keinen Maulkorb aufsetzen lassen. Sie haben sich nicht verbieten lassen. Also redet nicht mit dem Namen Jesus, ist gefährlich. Nein, in keinem anderen Namen ist Heil und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können als Jesus. Und haben wir euch nicht verboten, im Namen Jesus zu reden? Ja, aber wir halten uns nicht an eure Verbote, weil man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Du siehst, das ist Autorität. Ergreife deine Position, was Gott dir gegeben hat. Es gibt ein Leben vor der Gnade und ein Leben nach der Gnade. In Jakobus Kapitel 3, Vers 13. Wer ist weise, klug, verständig und, der soll seine guten Werke, seine Taten zeigen und in Demut leben. So wird er Weisheit erlangen. Jakobus 3, Vers 13. Weißt du, der sollte bescheiden sein. Der muss keine großen Dinge tun und Berge versetzen. Nein, der muss nur in Demut als Kind Gottes leben. Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre Jesus und ich folge ihm. Das gute Leben hat etwas mit Klugheit und Weisheit zu tun. Und die Weisheit kommt von Gott. Wenn du dich Gott unterordnest, plötzlich geht dir ein Licht nach dem anderen auf. Plötzlich bekommst du eine Erkenntnis nach der anderen. Klugheit und Weisheit kommen aus dem inneren Menschen. Die kommen nicht durch Bücher und kommen nicht durch Studium, kommen auch nicht aus dem Internet und kommen auch nicht aus irgendwo von irgendwelchen starken, großen, mächtigen Leuten. Nein, aus dem Inneren. Einer, der sich selbst beherrscht, beherrscht Städte. Klugheit ist Überlegenheit. Und Gott will, dass Kinder Gottes ein überlegenes Leben leben. Überlegen über alle Schwachheiten, überlegen über alle Minderwertigkeiten, über alle Komplexe. Klugheit hat etwas mit dem Denken zu tun. Und das ist mehr als nur Wissen, es ist geistliche Reife. Was hatte Elia, warum war er so stark? Warum konnte er sagen, es wird nicht regnen? Und warum konnte er sagen, Feuer, runter mit euch? Feuerfall, verstehst? Warum konnte er den Himmel aufschließen und den Himmel zuschließen? Er wandelte mit Gott. 18 Monate war er am Bach. Du, halte du mal 18 Monate irgendwo in irgendeine Höhle aus. Und dann war er 18 Monate bei einer Witwe. Auch da hat er gelernt. Weißt du, Witwen reden manchmal viel und haben so viel zu erzählen. Und sie haben keinen Mann, verstehst du jetzt? Und dann plaudern sie. Und jetzt muss er zuhören, geduldig sein. Und das hat ihm Kraft gegeben. Durch die Geduld ist er stark geworden. Der Kluge, der gebraucht sein Geld richtig, der gebraucht seine Fähigkeiten richtig, der versteht zu haushalten, der Kluge geht sorgsam mit seiner Gesundheit um. Der Kluge. Der Kluge bringt sich rechtzeitig in Sicherheit, der Kluge macht nicht überall mit. Ergreife deine Position. Du musst nicht alles erzählen. Geh und verbirg dich am Bach. Und dort lernt er geistliche Reife. Der Kluge achtet auf Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten. Der Kluge achtet auf seine Worte, dass er nichts Dummes sagt. Weißt du, wir reden manchmal so viel Blödsinn zusammen. Der Tag ist lang. Und wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Denk drüber nach. Über jedes unnütze Wort, was du da irgendwo gesagt hast, im Raum, in deinen, ja, zu dir selbst, vorm Spiegel. Wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Und wir wundern uns, warum geht's mir so schlecht? Warum schlägt die Medizin nicht an? Warum kriege ich keine Arbeit? Warum klappt's bei mir nirgends? Rede positiv, bekenne den Sieg Gottes in deinem Leben. Rede in Autorität. Schließ den Himmel auf und schließ den Himmel zu. Du hast Autorität, aber du gebrauchst es nicht. Und darum gebraucht es der Teufel für dich und bei dir. Und darum ist bei dir zu Hause vielleicht der Teufel los. Entschuldigung, aber bei vielen ist es so. Klugheit ist Erkenntnis. Im Wort Gottes heißt es, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Klugheit ist eine Geistesgabe. Plötzlich, ich verstehe und ich rede nur das, was Gott mir schenkt. Rema-Worte. Nicht nur Blabla. Die Bibel sagt, plappert nicht, wenn ihr betet. Wenn ihr redet, flucht nicht. Segnet. Das sind Dinge, die wir tun sollen. Der Kluge versteht zu leben. Wer da weiß, Gutes zu tun. Also, du weißt es. Und du weißt, wer du in den Augen Gottes bist. Ich bin sein Repräsentant hier in dieser Welt. Ich bin Jesu, Gottes und des Heiligen Geistes Stellvertreter hier auf dieser Erde. Jeder Einzelne ist von uns, wenn er richtig lebt, ist ein Vertreter Gottes. Da musst du nicht Papst werden. Das bist auch ohne der Wahl der Bischöfe. Bist du ein Stellvertreter Jesu Christi? Du redest wie Jesus, handelst wie Jesus, denkst wie Jesus, segnest wie Jesus, heilst wie Jesus, gibst wie Jesus, benimmst dich wie Jesus. Das sind Christen. Christen sind Jesus in Kleinformat. Viele sind in den Augen der Welt klug, aber nicht in den Augen Gottes. Ich denke nur an die klugen und törichten Jungfrauen. Die Bibel spricht sehr viel von Klugen und Dummen. Es gibt solche und solche. Und zu welcher Gruppe würdest du gehören? Als ich heute Morgen mich vorbereitete, habe ich gedacht, Mensch, zu welcher Gruppe würde ich gehören? Denk drüber nach, für dich persönlich. Bist du bei den klugen Jungfrauen oder bist du bei den törichten Jungfrauen? Alles waren Jungfrauen. Alle sind dem Bräutigam entgegengegangen. Alle hatten eine Lampe in der Hand. Und bei den einen hat was gefehlt. Zu welcher Gruppe würdest du dich zählen? Zu welcher Gruppe würde Gott dich einordnen und einstufen? Wo würdest du dich wiederfinden? Bei den Klugen oder bei den Törichten? Gib uns auch ein bisschen Öl, unsere Lampen verlöschen, vielleicht teilen. Christlich, teilen ist ja christlich. Verstehst du? Gib was ab von dem, der das nicht hat. Man kann gleich aussehen, den gleichen Weg gehen. Der eine wird angenommen, der andere nicht. Steht in der Bibel. Jesus hat gesagt, zwei werden im Bett liegen, einer wird angenommen und einer nicht. Zwei werden auf der Mühle mahlen, einer wird angenommen und der andere nicht. Man kann die gleichen Dinge tun, im gleichen Haus wohnen, in der gleichen Gemeinde sitzen, die gleichen Lieder singen, das Gleiche sagen und doch ist nicht das Gleiche. Der eine hat Autorität, der eine wird ernst genommen und der andere wird nicht ernst genommen von Gott. Weißt du, es ist ein großer Unterschied, ob wir unter Gott stehen oder denken, ja, das mache ich schon. Es ist anders, ob Gott mitmacht oder nicht mitmacht. Der eine wird bestätigt und der andere nicht. Ja, du sagst was. Weißt du, beide tun das Gleiche. Beide glauben an das Gleiche. Zu welcher Kategorie würdest du gehören? Auf welcher Seite würdest du stehen? Bei den Klugen oder bei den Törichten? Das ist schon erschreckend, wenn es tatsächlich wahr wird. Plötzlich stehen wir vor dem allmächtigen Gott. Und wir werden alle vor dem allmächtigen Gott eines Tages stehen. Und dann werden Bücher aufgetan. Matthäus 25, Vers 41. Jesus erzählt hier eine Geschichte, auch gerade im Zusammenhang mit den fünf Törichten und klugen Jungfrauen. Und dann wird er euch sagen, zu denen zur Linken, ja, auf welcher Seite wirst du stehen, auf rechts oder links? Wirst du ein Linker oder ein Rechter sein? Das entscheidet sich jetzt schon. Und dann wird er zu denen sagen, die links sind, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und dann sagt Jesus, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zum Trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank gewesen, im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Puh, jetzt haben wir's. Wie wird Jesus dich eines Tages einstufen? Als Linken oder als Rechten? Der das getan hat? Oder der das nicht getan hat. Ja, Herr, wo? Weißt du, wir würden sofort, wenn wir den Herrn Jesus hier heute Morgen sehen würden, wir würden ihm die Füße ablecken. Aber der ist nicht da. Der ist irgendwo weit weg in der Prärie. Und deshalb, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wir können uns viel einbilden, eine ganz hohe Meinung von uns selbst haben. Doch was denkt Jesus von uns? Denk drüber nach. Was denkt Jesus von uns? Was sind wir in seinen Augen? Nicht in den Augen der Leute. Weißt du, da bist du ein guter Christ, ein treuer Bruder, treue Schwester, bist regelmäßig im Gottesdienst, bezahlst deinen Zehnten, oh, du arbeitest noch im Reich Gottes mit. Verstehst? Aber wie sieht Gott? Tust du nur aus Pflichtbewusstsein oder dienst du dem Herrn aus Liebe? Ein großer Unterschied, ob ich meine Pflicht erfülle oder ob ich dem Herrn aus Liebe diene. In Süddeutschland haben wir einen katholischen Priester, der hat seine Haushälterin geheiratet und musste natürlich seinen Dienst quittieren, ist dann in der Pfingstgemeinde, hatte dann ein Amt übernommen. Aber er hat dann eine Predigt bei uns in der Gemeinde damals gehalten, hat er gesagt, schau, meine Haushälterin hat die Arbeit aus Pflicht gemacht und jetzt, oder hat Geld dafür gekriegt, aber jetzt macht es sie aus Liebe und kriegt kein Geld. Das macht sie aus Liebe. Und sie macht die gleiche Arbeit bei mir. Aber jetzt ist ein großer Unterschied, ob ich aus Liebe was mache oder aus Pflichtbewusstsein. Ich erfülle nur meine Pflicht. Nein, Gott will keine Pflichterfüller. Gott will, dass wir ihm aus Liebe dienen. Die erste Liebe in unserem Leben da ist, dass wir in Gott verliebt sind und aus Liebe ihm dienen. Kennt er uns? Welche Position nehmen wir vor Gott ein? Haben wir mit unseren Gaben, Talenten und so weiter gewuchert? Haben wir Frucht gebracht? Oder musst du auch uns so verfluchen wie den Feigenbaum? 3 Jahre gehe ich schon bei dir vorbei und ich sehe keine Anzeichen von Frucht bei dir. Keine Ansätze. Haben wir Gott recht gedient? Weißt du, wir sollten uns mal kritisch fragen. Hinterfragen. Nicht andere Leute befragen, sondern uns selbst hinterfragen. Wie sieht Gott mich? Und Matthäus 25, Vers 21 weiter. Da sprach der Herr zu ihm, zu den Rechten. Oh, du bist ein tüchtiger und treuer Knecht gewesen. Du bist über wenigem treu gewesen. Dann will ich dir jetzt viel mehr geben. Geh ein zu des Herrn Freude. Du warst über wenigem treu. Geschwister, es hängt nicht davon ab, im Großen wir treu sind, sondern wie wir im Kleinen treu sind, im Detail. Der Herr sagt weiter, Matthäus 25, 23. Und sein Herr sprach zu ihm, recht hast du tüchtiger und treuer Knecht gemacht. Du bist über wenigem treu gewesen. Du hast nur 5 Pfunde gehabt oder 3 Pfunde oder nur 2 Pfunde. Und ich will dir viel mehr geben jetzt. Geh ein zu des Herrn Freude. Der hat gewuchert, der hat gehandelt. Und dann war der Schlauste und der kam nachher zu dritt. Und dieser unnütze Knecht, was ist da passiert? Der hat alles gewusst. Der unnütze Knecht hat alles gewusst. Der war perfekt informiert. Hier hast du deine Gabe, Meister. Ich wusste, dass du ein harter Herr bist, dass du schneidest, wo du nicht gesät hast. Ich wusste, was nützt es, wenn du alles weißt und nichts tust? Die anderen, die haben vielleicht nicht so viel gewusst, aber die haben es getan. Die haben es getan. Und da wird sich herausstellen, wer treu ist, der nur bewahrt hat, der nicht gesündigt hat, der keinen Fehler gemacht hat, der nie daneben getappt ist, der nie ein unnützes Wort geredet hat. Weißt du, stellt sich raus, wo wir stehen, was unsere Position ist. Werden wir bei den Siegern oder den Verlierern sein? Auf welcher Seite werden wir stehen? Wirst du als Sieger einziehen oder wirst du vor verschlossener Tür stehen, wie diese törichten Jungfrauen? Was werden wir einmal vor Gott sein? Welche Position werden wir in der Ewigkeit einnehmen? Es sind heikle Fragen, die ich heute Morgen stelle. Aber Gott hat mir das aufs Herz gelegt. Ich habe mein Konzept geändert. Eigentlich wollte ich ein bisschen was anderes predigen. Aber der Heilige Geist zeigte mir, in diese Richtung zu gehen. Sag's den Leuten, wir stehen alle am Tor der Ewigkeit. Und es stellt sich heraus, was dabei rauskommt. Wie wird unser Leben einmal benotet werden und bewertet? Überleg einmal, was für eine Note kriegst du für dein Leben, wenn du nachher beim lieben Gott bist und dein Schulzeugnis ausgestellt wird? Fünfer, Sechser, Einer, verstehst du? Oder ungenügend oder genügend. Wir werden nach unserem Leben bewertet, ihr Lieben. Nicht nach unseren Theorien, nicht nach unserer Philosophie, nicht nach unserer Meinung und unserer Erkenntnis, unserer Heiligkeit, so, die wir so hatten. Offenbarung 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, groß und klein, arm und reich, männlich und weiblich. Ich sah die Toten stehen vor dem Thron Gottes, Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern aufgeschrieben ist, nach ihren Werken. Über unser Leben wird Buchführung betrieben. Da werden Bücher geschrieben und da stehen merkwürdige Dinge vielleicht. Der hat alles durchgehen lassen, der war unachtsam, der hat dies und jenes gar nicht ernst genommen, der war oberflächlich. Erkenne deinen ewigen Ausgang. Wie wirst du einmal vor Gott stehen? Weißt du, das ist eine heikle Frage und wir werden alle einmal vor Gott stehen. Kein ausnahmslos, mich eingeschlossen, jeder Einzelne. Und man kann schon wissen, und ich behaupte jetzt etwas, das du vielleicht bisher noch nie geglaubt hast. Man kann jetzt schon wissen, was für Note du kriegst. Wenn du was gelernt hast und was gekonnt hast und kannst, dann wirst du eine gute Note kriegen. Weißt du, dann hat der Herr, der Lehrer gesehen, der hat sich bemüht. Dann wird noch etwas, noch ein Pünktchen dazugegeben. Aber wenn er merkt, der hat sich das schleifen lassen, hat keine Lust gehabt. So, man kann jetzt schon wissen, was du im Reich Gottes sein wirst. Denn der Herr Jesus sagt, einmal, da wollte der eine links und rechts sitzen, dann sagte, da steht niemand zu. Ich richte niemand und ich vergebe auch keine Plätze im Himmel. Jeder bekommt selbst den Platz, den er verdient. Ich vergebe keine Plätze. Stell dir mal vor, du musst im Himmel nachher Schuhputzer sein, eine ganze Ewigkeit. Ein ganz guter Beruf, vielleicht in Indien, aber nicht hier. So, man kann jetzt schon wissen, was man bekommt. So wie es gelebt war, wie man gelebt hat, was man getan hat oder nicht getan hat. Der unnütze Knecht, ich wusste, denn jeder Mensch hat ein Monogramm Gottes in sich. Jeder Mensch auf diesem Planeten Erde weiß, was gut und schlecht ist. Hat ein Gewissen, trägt das Monogramm Gottes in sich. Wir haben ein Herz, wir haben eine innere Stimme und vor allem wir haben ein Unterbewusstsein. Deinem Bewusstsein kannst du dir viel vorgaukeln, aber deinem Unterbewusstsein kannst du dir nichts vormachen. Dein Unterbewusstsein sagt dir immer die Wahrheit. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 10. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Jeder. Und der Mensch spürt, er weiß, jetzt kommt auf mich der Tag X. Deshalb haben so viele Leute Angst vor dem Sterben. Nicht wegen dem Sterben. Sterben ist kein Problem. Aber was kommt danach? Und ein Mensch, der richtig gelebt hat, gesund gelebt hat, gut gelebt hat, liebevoll gelebt hat, der geht in der Ewigkeit im Reinen. Und viele können nicht im Reinen in die Ewigkeit gehen. die haben so viel Dreck am Stecken. Nein, bei mir ist alles in Ordnung. Nein, wir machen uns was vor. Wenn du ganz ehrlich bist, dich auf der Couch hinlegst, Augen zumachst, weißt du, da kommen Dinge hoch plötzlich und da wunderst dich, wo kommt das alles her? Der Mensch spürt, was er bekommt, was dabei rauskommt. Und Geschwister, tut mir leid, ich will niemanden beleidigen, aber wir haben so viele Menschen in unseren Tagen hier, die Depression haben, unter Depression leiden. Weißt du, Menschen, die genau wissen, was auf sie zukommt, wie es ihr Leben ist, was sie für ein Leben gelebt haben und nicht, und dann plötzlich sehen sie, kriegen sie Depressionen. Das ist, mein Leben war umsonst für die Katz. Ich habe nur gelebt und wurde gelebt und dann, jetzt bekommen sie einen Geist der Traurigkeit. Ist das wirklich alles? Sind das die Früchte meines Lebens? Was habe ich überhaupt? Leere Hände. Sie spüren, ich habe das nicht erreicht, was ich erreichen wollte. Und daher kommt Depression. Weißt du, ich habe so viel Träume gehabt, so viele Wünsche gehabt und so weiter, aber ich habe nichts umgesetzt. Und das ist schrecklich nachher, wenn du dann stehst vor dem lebendigen Gott. Gott hat dir gezeigt im Traum, in Vision, in Gesicht, in der Offenbarung, was weiß ich, in der Predigt. Und das ist nicht verwirklicht worden. Ich war nicht das, was ich hätte sein sollen. Ich bin nicht weit gekommen. Ich habe mich nur um mich selber gedreht. Ich bin über mich selbst nicht hinausgewachsen. Leere Hände. Weißt du, da gibt es ein Lied. Muss ich gehen mit leeren Händen, muss ich so vor meinem Jesus stehen. Früher haben die Christen so gesungen. Und die haben Angst gehabt. Muss ich so vor meinem Gott stehen, mit leeren Händen. Nur Blätter. Keine Frucht. Nur Blätter. Schönes Christentum, schöne Gottesdienste, schön Gymnastik, religiöse Klimmzüge und Übungen und so weiter. Aber keine Frucht. Der Herr sucht Frucht. Muss ich gehen mit leeren Händen? Muss ich so vor meinem Jesus stehen? Denk drüber nach. Und plötzlich merkst du, und deshalb kriegen die Leute Depressionen. Ich bin über mich selbst nicht hinausgewachsen. Ich habe aus meinem Leben nichts gemacht. Mein Leben ist vertan. Die Perlen sind weggeworfen. Die Schätze sind verschleudert. Ich habe nichts zustande gebracht. Da würde ich Depression kriegen, als ehrlicher Mensch. Ich wurde gelebt, ausgenutzt, betrogen. Man hat mich gebraucht. Aber was habe ich von meinem Leben? Und da stehst du da. Ein Geist der Bedrückung kommt über dich. Und Depression kommt über dich. Und weißt du, wenn es echte Depression ist, sage ich Halleluja. Es gibt Schlaraffendepression und die ist vom Teufel. Aber es gibt berechtigte Depression, wenn du es so plötzlich merkst wie jetzt, meine Lampe verlöscht, das Öl geht aus. Meine Felle schwimmen mir davon. Die Bibel spricht von göttlicher Traurigkeit, göttlicher Depression. Es gibt auch eine göttliche Depression, ihr Lieben, und die ist gut, sogar sehr gut und wünschenswert. Wie steht es im 2. Korinther Kapitel 7, Vers 10? Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod. Die Schlaraffendepression. Aber diese göttliche Traurigkeit, ich muss mein Fundament prüfen. Ist das stabil? Hält es Krisenstand, den Stürmen, den Schwierigkeiten, die jetzt kommen werden? Die göttliche Traurigkeit, die Reue, echte Depression sind göttliche Weckrufe. Und es ist gut. Jeder Mensch sollte das haben. Dass er mal ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr nicht schlafen kann. Ist das wirklich alles? Und diese göttliche Depression führt einen zur Seligkeit. Dass man umdenkt und sagt, ich muss jetzt alles ändern in meinem Leben. Ich muss andere Prioritäten in meinem Leben setzen. Und das Unwichtige stehen lassen, das Wichtige tun. Hier kann einem nur Gott weiterhelfen und er tröstet einen. Das wirkt Reue. Das tut einem leid. Oh Gott, ich habe 20, 30, 40 Jahre verplempert. Midlife-Krise. Daher ist es, wo viele eine Midlife-Krise kriegen. Männer vor allem. Aber auch bei Frauen, glaube ich, gibt es auch sowas. Midlife-Krise. Weißt du, ist das wirklich alles Kinder kriegen? Die Kinder sind erwachsen, fliegen aus dem Haus. Ist das wirklich alles so leer? Keiner besucht mehr einen. Keiner kommt mehr zu einem. Jetzt musst du selber irgendwie dein Leben leben. Habe ich wirklich mein Leben richtig eingestellt? Das Leben muss zuerst mal verarbeitet werden. Oh Gott, ich möchte richtig leben oder gar nicht. Weißt du, dieser Elia kriegt auch eine Depression und eine göttliche Traurigkeit. Wir haben diese Tage darüber gesprochen. Er hat für Gott geeifert, für Gott gearbeitet, für Gott gekämpft, Feuer vom Himmel geholt und dann liegt er in der Höhle unterm Ginsterstrauch. Oh Gott, ich bin nicht besser wie meine Väter. Ich habe geeifert. Verstehst du? Vielleicht hast du für Gott geeifert, evangelisiert, missioniert, Traktate verteilt, gepredigt, bist auf Missionsfeld gewesen, in die Bibelschule gewesen, hast so viel für Gott getan, aber Gott konnte nichts an dir tun. Ist das nicht schlimm? Ich habe für dich geeifert, oh Gott. Ich bin Gott dankbar, dass es göttliche Depressionen gibt. Weißt du, der liegt in dieser Höhle und dann, Elia, steh auf! Da kommt ein Engel und bringt Himmelsbrot und Himmelswasser. Stärke dich. Gott will, dass wir wieder umkehren, dass wir umdenken. Es tut uns leid, ich habe geeifert und ich habe doch die Isebel nicht aus der Welt geschafft. Die Isebel, die tobt weiter. Morgen soll mein Kopf noch drankommen. Das war die Situation, wo unser lieber Elia hineingeraten ist. Ich habe für Gott geeifert. Gott guckt eine Weile zu, wenn du für ihn eiferst. Auf der Straße oder sonst irgendwo mit deinen Aktionen und Aktivitäten. Und dann sagt er, und jetzt bist du dran. Jetzt musst du arbeiten, nicht nur dass dein Kopf, sondern jetzt will ich an dir arbeiten. Und dann bekommt er diese himmlische Speise und in dieser Kraft geht er 40 Tage, 40 Nächte, salbt den Jehu, salbt den Hazael und salbt den Elisa, seinen Nachfolger. Weißt du, plötzlich fängt sein Leben von vorne an. Göttliche Traurigkeit schenkt oft neuen Anfang. Und wir sollten das gar nicht so dramatisch sehen und Tabletten schlucken deswegen, sondern wir sollten fragen, was kann ich tun, was muss ich in meinem Leben ändern, damit es weitergeht. Das Leben muss also richtig verarbeitet werden. Und deshalb haben wir diese Krisen, deshalb sind die Krisen da. Und Depression ist eine Krise, eine Zivilisationskrankheit, was die Ärzte nicht in den Griff kriegen. Man kann es nur verdrängen, aber durch Verdrängen wird kein Problem gelöst. Man muss das Problem gezielt und konkret angehen. Die Reue. So wie die Maria. Von der Maria, der Mutter Jesu. Weißt du zuerst einmal, was die Hirten erzählte? Sie bewegte das alles in ihrem Herzen. Und dann sagt der Prophet Simeon, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Und das passierte nachher am Kreuz, als Jesus starb, als sie den Tod Jesu erlebte. Dort am Kreuz durchlebte sie die göttliche Traurigkeit. Mein Junge, der Sohn Gottes, durchlebt die göttliche Traurigkeit. Aber das ist das Schöne dabei, Maria ist da nicht geblieben. Maria ist auch auf dem Söller wieder dabei, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde. Weißt du, Maria heißt die Bittere. Wenn Gott nicht ein Wunder an dir tut, wenn durch deine Seele nicht ein Schwert geht, das Schwert des Geistes, das Mark und Bein scheidet, das ist das hier gemeint, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, dann wirst du bitter und verbittert, bekommst Kummer und kommst aus der Depression überhaupt nicht mehr raus. Aber sie ist nicht am Kreuz geblieben, sie ging mit den Jüngern, mit dem auferstandenen Heiland, mit ihrem Jesus ging sie auf dem Söller und dort wurde sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Durch wessen Seele ist schon das Schwert Gottes gegangen, das Wort Gottes, wo plötzlich Mark und Bein geschieden wurde, wo das nicht mehr das Fleisch, sondern das der Geist zählt, das Göttliche. Die Seele bleibt bitter, wenn es nicht zu dieser Traurigkeit kommt. Versauert man und man stirbt in dieser Traurigkeit. Erkenne die Wege Gottes in deinem Leben. Das Ziel Gottes in deinem Leben, was Gott dabei erreichen will. Stehst am Kreuz, ein Schwert wird durch deine Seele gehen, Maria. Warum hat er gerade dich da gebracht, wo er dich hingebracht hat? Weißt du, du fragst dich manchmal, warum bin ich in diese Situation hineingeraten? Um Himmels Willen, was habe ich verbrochen? Erkenne, dass dein Leben von Gott geführt, geleitet und so wie eine Schachfigur von Gott platziert wird, dort und dort. Du kannst für dein Leben, ich kann für mein Leben gar nichts tun. Ich bin von ihm abhängig, von seiner Gnade. Ich hätte ganz woanders sein können, aber ich bin gerade in Berlin. Weißt du, Gottes Wege sind sonderbar und merkwürdig. Wir sind seine Hände Werk. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Weißt du, äußerlich sind wir vielleicht perfekt, Gott hat uns wunderbar geschaffen, aber er möchte jetzt auch innerlich aus uns was machen. Aus uns soll was werden. Erkenne, Gott hat alles unter Kontrolle, auch über dein Leben, dein Weg. Auch wenn andere dich nicht verstehen, du bist immer noch ein Gedanke Gottes. Praise God. Immer noch ein Gedanke Gottes. Da, wo du heute stehst, was du heute bist und wozu Gott dich gerade jetzt benutzt oder nicht benutzt, alles hat einen Zweck. Dass du einfach am Bachgrill sitzt und dich verbirgst und versteckst und guckst nur, wer da vorbeigeht. Verstehst? Ja. Gott selbst will dir deine Tränen eines Tages abwischen. Deshalb erlaube auch die göttliche Traurigkeit. Du siehst, da ist so viel zu tun und du kannst nichts tun und du tust nichts. Ganz bewusst. Gott wird deine Tränen abwischen. Diese Maria, diese traurige Seele, hat ihren Platz in der Urgemeinde gefunden. Und sie konnte den Aposteln, weißt du, sie hat ihren Platz gefunden und sie hat, konnte ihren, den Aposteln, den Jüngern Jesus, den Neubekehrten, da diese paar Tausend, die gläubig geworden sind, so viel vom Heiland erzählen, was keiner erzählen konnte. Weil durch ihre Seele ein Schwert gegangen ist. Sie kannte Jesus und sie konnte trennen den geistlichen Jesus und den göttlichen Jesus und den menschlichen Jesus. Sie konnte plötzlich trennen. Sie konnte vieles erzählen, was von den anderen gar keine Ahnung hatten. Jungfrauengeburt oder was sonst alles noch passierte mit Jesus. Sie konnte so viel erzählen und unser Lukas, Dr. Lukas, der schreibt fleißig mit. Die anderen Evangelisten ebenfalls. Du bist hier, um dich selbst zu finden und dann nachher anderen zu erzählen, wo du gewesen bist. Verstehst du? Deine Traurigkeit bewirkt Seligkeit. Steht ja drin, habe ich gelesen. Diese Traurigkeit prägt unseren Charakter. Diese Traurigkeit macht uns reif. Diese Traurigkeit bringt das Göttliche zum Vorschein in unserem Leben. Plötzlich fällt die Fassade ab und du siehst, was dabei rauskommt. Das ganze Gerüst. Was in unser Leben jetzt gerade passiert, da wird nur gebaut. Aber du erlebst plötzlich, als wenn das Gerüst entfernt ist, was aus diesem Bau geworden ist. Die Traurigkeit Gottes läutert dich. Die Traurigkeit Gottes bringt den göttlichen Schatz in dir hervor. Die Traurigkeit Gottes festigt dich. Deshalb nimm ein die Position, die Gott dir jetzt gibt und wo er dich hinstellt. Es geht um göttliche Vollmacht. Denn nachher kommst du und du hast Autorität, aber vorher nicht. Du musst zuerst bei Gott in der Schule gewesen sein, bei ihm studiert haben. Das ist es, was göttliche Autorität in unserem Leben freisetzt. Erkenne deine geistliche, göttliche Position, dass Gottes Hand im Spiel in deinem Leben ist, in allen Details, in jeder Einzelheit. Die Hand Gottes mischt mit, der Finger Gottes. Du kannst nichts dafür. Aber Gott ist es. Gott sitzt am Webstuhl. Und Gott ist es, der dein Leben webt. Sei zufrieden und dankbar mit dem, was Gott bisher gemacht hat, was er zugelassen hat, wie er dich entwickelt hat, wie er so alles eingefädelt hat. Es ist interessant, wie Gott manchmal einfällt, bei dem so und bei jedem so. Und da macht einen Knoten noch dabei, wenn der Faden mal gerissen ist, kein Problem. Gott sitzt am Webstuhl. Und wenn du das alles siehst und erlebst, werde innerlich ruhig, nicht äußerlich. Weißt du, da nützt nicht Yoga oder TM oder sonst irgendwelche Meditationsformen. Du musst innerlich durch den Heiligen Geist gestillt werden, zur Ruhe kommen, persönliche Ruhe. Und lass dich von deiner Traurigkeit nicht auffressen, die gerade dich auffressen möchte und dich krank machen möchte. Gott hat in diese Situation dich hineingeführt und er wird dich aus dieser Situation auch rausführen. Er hat es zugelassen. Und er wird auch wieder wegnehmen. Er hat es zugelassen, dass an diesem Muster weitergewebt wird jetzt. Du kannst machen, was du willst. Deshalb hadere nicht mit deinem Schicksal. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst in deinem Leben. Mit seinem Schicksal hadern. Warum? Warum? Weshalb? Wieso? Weißt du, da gibt es so viele Dinge. Warum? Diese ganze Kurpfuscherei und die ganze Fehlgriffe und so weiter. Du verstehst jetzt nicht. Aber hinterher wirst du vieles verstehen, denn unsere Wege sind nicht Gottes Wege und unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanke. Da muss das Schwert durch deine Seele gehen. Mark und Bein müssen getrennt werden. Und dann plötzlich merkst du, das sind Gottes Gedanken, das waren meine Gedanken, das waren Menschengedanken. Du, da fängst an zu sortieren, was Gottes Gedanke ist und nur Gottes Gedanke bleibt übrig. Unsere Gedanken verschwinden und zerplatzen wie Seifenblasen. Und meine Gedanken müssen sich dem Gehorsam Christi unterordnen. Diese Festungen müssen niedergerissen werden. bis Gott das letzte Wort hat, bis alles ihm zu Füßen liegt und ihm untertan ist, bis er das letzte Wort über mein Leben spricht. Erkenne deine göttliche Position. Jeder von uns ist ein von Gott auserwähltes Werkzeug. Und ich sage Amen und preis dem Herrn. Jeder Einzelne, bloß nicht alle lassen sich gebrauchen. Manche hängen da Jahre, Jahrzehnte irgendwo an der Wand und werden nicht benutzt. Aber gerade diese Werkzeuge durchlaufen im Verborgenen verschiedene Zubereitungen. Und ein Werkzeug muss härter sein als das Metall, das man bearbeitet, oder das Werkstück, das man bearbeitet. Und wundere dich nicht darüber, dass du so verschiedene übernatürliche, unnatürliche Arbeitsmethoden durchläufst und so vieles in deinem Leben passiert, was du sagst, damit habe ich gar nicht gerechnet. Der Heilige Geist möchte, dass du deinem Leben eine neue Sichtweise gibst und dass du die Position jetzt einnimmst und sagst, ja Herr, dein Wille geschehe. Ich denke nur, selbst unser lieber Heiland, der musste dreimal im Garten Gethsemane ringen, Wasser und Blut schwitzen. Stell dir vor, und du hast noch nicht Wasser und Blut geschwitzt. Vielleicht blieb dir nur die Spucke weg, aber nicht mehr. Aber Jesus schwitzte Wasser und Blut. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er hat nicht den Petrus mitgenommen und so weiter. Der hat nur einen Steinwurf zurückgelassen. Und du musst deine Freunde, deine Bekannten, deine Lieben, die ganzen Aposteln einen Steinwurf zurücklassen und allein mit Gott ausmachen. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. In der Entscheidungsstunde kannst du niemanden gebrauchen, nur dich selbst. Nimm eine Position, die Gott in deinem Leben gesetzt hat. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Weißt du, du kannst Vater unser rauf und runter leiern. Das ist nicht alles. Und wir sind Spezialisten beim Leiern. Aber wir sollten auch wirklich nachdenken, was wir beten. Dein Wille geschehe. Und dann bleib stehen mal und bete nicht mehr weiter. Fang an, den Willen Gottes zu tun. Weißt du, es ist manchmal sehr schwer, Gottes Gangart zu verstehen. Seine Methode, seine Arbeitsweise. Gott bringt schon das Richtige in deinem Leben, glaub mir das. Ob du das verstehst oder nicht verstehst. Du bist sein Kind, du hast gesagt, Jesus, jetzt übergebe ich dir mein Leben, du bist der Steuermann. Und jetzt fängt er an zu steuern. Und dann beginnt er dir die Augen Stück für Stück zu öffnen. Und in dem Moment, wo du Ja sagst zum Herrn, plötzlich hast du ein neues Erleben, eine neue Sichtweise, neue Einsichten. Denn durch deine Leiden hier führt der Weg zu ihm. Plötzlich macht deine Füße den Hirschfüßen gleich, dass du sicher trittst, dass du nicht mehr wankelmütig bist. Du weißt, was du willst und du weißt, an wem du glaubst und du weißt, was Gott von dir will. Du sollst gute Tage sehen. Das Beste kommt noch, Brüder und Schwestern. Gott gibt deinem Leben eine neue Stimmung, eine neue Färbung, ein neues Feeling, einen neuen Stil. Aber du musst mitgehen mit ihm. Seele, weißt du, du bist so betrübt. Meine Seele ist bis zum Tode betrübt. Der Herr Jesus hat eine ganz schwere Depression durchgemacht. Als er im Garten Gethsemane war, nachher war alles vorbei. Weißt du, als er dann angespuckt wurde, gepeinigt wurde, geschlagen wurde, ans Kreuz genagelt wurde, da hat er das nicht mehr interessiert. Das war vorbei. Aber die kritische Stunde, wo er die Kraft Gottes bekommen musste, ist, wo er mit dem Vater rang. Vater, dein Wille geschehe. Und nicht mein Wille, sondern dein Wille soll es kommen. Und da kam ein Engel und stärkte ihn. In solche kritischen Stunden brauchst du einen Engel, der dich stärkt, der Himmelsbrot bringt und Himmelswasser verschafft. Deine Seele sollst du Gott überlassen, in Gott ruhen und sicher sein, das angefangene Werk, das Gott in dir angefangen hat, das wird er auch vollenden. Glaubst du das? Kannst du Amen sagen? Gott wird das Werk vollenden, das er angefangen hat. Warte auf Gott. Auf sein Eingreifen bleibe ruhig, übertreib nichts, hetze nicht, treibe nicht. Erkenne, alles, was in deinem Leben passiert, ist von ihm genehmigt, von ihm zugelassen, von ihm gewollt. Du bist ja sein Kind, sein Eigentum und jetzt ist Gott, der dein Leben verwaltet, nicht mehr du. Du bist nur der, der das ausleben muss alles. Er verwaltet dein Leben. Die Juden sagen, also die Rabbiner sagen, es gibt 70 Möglichkeiten, die Tora, also das Wort Gottes, also die 5 Bücher Moses auszulegen. und 70 verschiedene Methoden, aber eine Methode ist auch das Schweigen. Das Schweigen ist auch eine Methode, um die Tore auszulegen. Das Schweigen. Gott wirkt, wenn wir schweigen, wenn wir stille sind. Gott heilt, wenn wir stille sind. Viele werden nicht gesund, weil sie zu viel schnattern und der himmlische Arzt kann uns nicht behandeln. Und weil wir so viele Einwände haben, das könnten sie so machen, das könnten sie so machen, oh, das, Gott weiß, wo dir was fehlt. Lebe in der Gegenwart Gottes, in dem Bewusstsein Gottes, das vertieft dein Leben, verlängert dein Leben, das gibt deinem Leben Autorität. Und Autorität, das muss man gebrauchen, Freunde. Gottes Erkenntnis ist wertlos, solange es nicht eingesetzt wird. Du kannst alles von Gott wissen, die Bibel wissen, die Juden wussten's, die wussten's. Aber sie haben es nicht gebraucht, sie haben nicht gelebt. Alle göttlichen Kräfte sind wertlos, es sei denn, wir setzen sie ein. Alle Verheißungen Gottes sind wertlos, solange sie nicht angewandt werden. Alle göttlichen Berufungen sind wertlos, solange wir nicht darauf eingehen und sagen, ja Herr, ich bin einverstanden. Der ganze göttliche Reichtum ist wertlos, solange wir nicht das in Umlauf bringen und arbeiten lassen. Alle göttliche Herrlichkeit ist wertlos, wenn wir nicht danach leben. Weißt du, viele Leute leben so, als wenn der liebe Gott tot wäre, als wenn er gar nicht existieren würde. Was nützt die beste Medizin, wenn man nicht einnimmt? Was nützt sie? Was nützt die beste Technik? Sie ist wertlos, wenn sie nicht angewandt wird. Was nützt das stärkste Zeugnis? Es ist wertlos, wenn du nicht präsentierst, nicht einsetzt und nicht weitermachst an diesem Zeugnis. Deine ganze Berufung, deine Freiheit taugt nichts, solange es nicht ausgelebt wird. Weißt du, die guten Rezepte, man hat Bücher, Bücher und nochmals Bücher, lauter guten Kochrezepte, Lebensrezepte, aber man lebt nicht danach und man kocht nicht danach und man wendet sie nicht an. Du hast das Potenzial zu einem guten Leben. Du kannst Gutes und Schlechtes wirken, beides. Weißt du, so wie man aus einem Stück Holz, da kann man Möbel machen oder einen Knüppel, um jemanden zu schlagen. Oder Feuer, um zu heizen. Du kannst alles aus dem Stück Holz machen. Erkenne deine göttliche Position und gebe es niemals auf und sag, dazu hat Gott mich berufen und auserwählt. Er hat mich hier gesetzt. Er hat mich hier gesetzt, um Frucht zu bringen für die Ewigkeit. Erkenne deine göttliche Position. Was in unserem Leben geschieht, das bringt Frucht. Und was nicht geschieht, das fällt ab wie das trockene Laub im Herbst. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, was unser Leben ist. Und es kommt auf unsere Reaktion zuerst mal an. Viele Leute weinen über ihre Fehler, über ihre Trübsal. Aber diese Trübsal, diese Traurigkeit sollte uns bewegen. Wir wollen konkrete Schritte machen, wir wollen konsequent werden. Und Gott wird eines Tages die Dinge umkehren. Gott ist dir die ganze Werte wendet. Bei ihm gibt es eine Wende. Das Kleine wird groß und das Große wird klein. Das Schwache wird stark und die Starken werden schwach. Und so geht es. Die Letzten werden die Ersten und die Ersten werden die Letzten. Mach aus deinem Leben das Beste, das Gott dir gegeben hat. Fang an zu gestalten, das Leben. Und Gott gibt dich und mich und uns nie auf. Das ist toll, finde ich. Gott gibt uns niemand auf. Er hat alle Gewalt, alle Macht und so weiter. Und er, wenn wir ihm das Ruder überlassen, er bringt es uns schon ans Ziel. Er macht es gut. Und dass wir wundern und sagen, Herr, du hast es wohl gemacht. Gestalte deine königliche Natur, die Gott in dir hineingelegt hat. Gott will, dass du König bist, dass du herrschst, dass du Kontrolle hast. Gebrauche deine Macht. Und beweise es. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, wir beweisen uns als Diener Gottes. Wir leben das aus, was wir glauben. Der Teufel möchte dich verunsichern, dich aus dem Konzept bringen, dich irritieren und irreführen, gaukelt dir was vor. Das müsste sein, so ein Wunschdenken, malt dir so ein wunderbares Bild aus. Nein, leb das Leben, das Gott dir befohlen hat zu leben. Wir haben alle einen Befehl von Gott. Lebe das Leben, das er dir befohlen hat. Er hat dir einen Auftrag dir gegeben und er wird dir wahrscheinlich keinen anderen Auftrag geben, als den, den er gegeben hat. Wer an Gott glaubt, holt sich von Gott die Informationen, identifiziert sich mit Jesus und der Glaubende lebt von einer anderen Ausgangsbasis. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und jetzt lebe ich Christus aus. Du bist jetzt in Jesus, ein Erlöster, ein Geliebter Gottes, ein Priester Gottes, das Licht dieser Welt. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und plötzlich hast du eine ganz andere Position. In mir ist Gott. Ich bin stark, weil Gott in mir ist. Du bist eine neue Kreatur, versöhnt mit Gott. Du hast ein Bürgerrecht im Himmel und lass dir das von niemand absprechen. Die Leute können reden, was du willst, wollen. Du gehörst Gott. Psalm 92, Vers 11. Da heißt es, du bist jetzt stark wie ein wilder Stier. In anderen Zusammenhang ein bisschen. Aber du solltest stark sein wie ein wildes Tier. Wie ein Stier. Wenn du den Glauben auslebst, deine Überzeugungen auslebst, deine Berufung auslebst, dein Wissen auslebst, deine Erkenntnisse auslebst, deine Offenbarungen und Träume auslebst, bist du stark wie ein Stier. Da gehst du durch. Und deshalb Standortbestimmung ist so wichtig in deinem Leben. Erkenne, was das Wesentliche ist, der springende Punkt. Und Gott hat für dein und mein und unser Leben einen Plan. Und der ist nicht einfach. Der ist nicht geradlinig. Weißt du, wir möchten alles, was von A nach B den Weg geht, aber unser Leben geht manchmal zickzack, querfeldein. Der Plan Gottes ist ganz anders, als wir uns vorstellen. Gott will, dass es uns gut geht und dass wir das Ziel erreichen auf seine Art und Weise, nach seiner Methode. Und zwar überall auf allen Ebenen. Und es liegt nicht an unserem Laufen, sondern an Gottes Gnade und Gottes Erbarmen. Gott will, dass du Freude am Leben hast, dass du dich frei fühlst, dass du Sieg hast. Was Gott will, dass du dich selbst akzeptierst. Gott hat das alles gegeben. Aber er sagt, erkenne deine Position. Was bist du? Erkenne und entdecke, was Gott für dich vorgesehen hat so in deinem im Lauf des Lebens. Und dein Leben ist nicht, was du jetzt bist, sondern was du am Ziel letztendlich unterm Strich bist, wenn alles vorbei ist. Nicht das, was du dir wünschst, sondern was Gott geplant hat und was er sich ausgemalt und ausgedacht hat für dich. Das ist Gottes Plan. Und jeder Mensch hat so eine bestimmte Gene, eine bestimmte Planung. Sein Leben läuft nach Gottes Methoden und nach Gottes Plan, nicht nach unserem Plan. Und es ist nicht immer das, was wir uns wünschen. Gottes Wege sind sonderbare Wege. Aber du musst einverstanden werden mit ihnen und mit ihm im Gleichschritt gehen. Erkenne deine Position in Jesus. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen und uns versetzt hat an himmlische Örter. Gepriesen sei Gott. Fang an, Gott zu preisen, der dich versetzt hat an himmlische Örter. Bibelgläubige Menschen, sie wissen, was ihr Platz ist. Sie wissen, ich bin ein Auserwählter Gottes. Geschwister, es genügt nicht, dass du weißt, ich bin ein Christ. Ich bin ein Gläubiger. Vielleicht ein Schuldiger irgendwo. Oder jemand, der was schuldet. Nein, wir sind Auserwählte Gottes, Begnadigte. Unser Konto ist im Himmel gedeckt. David betet im Psalm 84, Vers 11. Ich möchte lieber ein Torhüter im Hause Gottes sein, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Solange du in Christus bist, bist du im Willen Gottes, bist du in der Fülle Gottes, bist du ja in einer Position an himmlischen Örtern. Du lebst zwar hier, ich lebe doch nicht, ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Erkenne das. Du musst deine Position erkennen und nicht was von anderen übernehmen. Auch nicht, wenn ich jetzt hier predige und Gottes Wort verkündige. Ich predige, aber glauben musst du, umsetzen musst du, ausleben musst du. Und das passiert alles meistens zu Hause. Was wäre gewesen, wenn Mose gedacht hätte, na, ich möchte Noah sein? Verstehst? Das hat nicht funktioniert. Wo wäre er da hingekommen? Was wäre gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, ich möchte Moses sein? Nein, er war Jesus. Deshalb sei das, was Gott von dir wollte, dass du bist, nicht Moses und nicht Elia. Und nein, sei du, wer du bist. Epheser 1, Vers 2 bis 3, wir sind versetzt an himmlische Örter. Das sind die Gläubigen. Die sind in Christus ganz woanders, gar nicht mehr hier. Die leben ein ganz anderes Leben. Und weißt du, was Gott will? In meiner Bibel habe ich heute Morgen noch gelesen, besitze die Tore deiner Feinde. Besitze die Tore deiner Feinde. Besitze die Tore deiner Feinde. Und du hast eine ganze Menge Feinde, wenn du ehrlich bist. Und du sollst diese Autorität gebrauchen, denn Christus hat dir diese Autorität gegeben. Kolosser 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Besitze verwalte, kontrolliere die Tore deiner Feinde, wer da rein und raus geht, wer bei dir nach Hause kommt, wer mit dir telefoniert. Du musst nicht jeden Hinz und Kunz abheben und ihm zuhören. Nein, fang an zu sortieren. Wäre wählerisch, war in den letzten Tagen meine Botschaft, wäre wählerisch in dem, was du hörst, was du siehst, was auf dich zukommt, was du annimmst und was du nicht annimmst. Dein Leben ist ein verborgenes Leben. Ergreife diese Position. Gott hat dich hier hingestellt. In Berlin. Der hätte dich auch nach New York schicken können. Oder sonst woanders. Nein, aber hier wollte er dich haben. Weil hier die Menschen sind, die dich schleifen, die dich polieren, die, denen du ein Segen sein kannst. Wenn du in Jesus bist, kennen dich der alte Mensch nicht mehr. Und die alten Menschen kennen dich auch nicht mehr. 1. Korinther 6, Vers 17. Denn dein Geist ist in meinem Geist. Dein Geist ist in meinem Geist. Der Heilige Geist will in deinem Geist sein. Weißt du, dann bist du plötzlich versetzt an himmlische Orte. Durch Jesus gehörst du einem anderen System. Römer 8, Vers 17. Gott hat dich in Christus zum Miterben eingesetzt. Verstehe deine Erlösung, deine Position. Du bist Miterbe jetzt. Du stehst im Testament Gottes. Wisse, was dir Jesus alles gegeben hat, was Jesus gehört und was er dir überlässt, damit du es genießen kannst. Gott hat alles aufgeopfert und aufgegeben, damit du ein gesegnetes Leben führen kannst. Und jetzt lebe in Gott, lebe im Glauben. Jetzt hast du alles bekommen und jetzt musst du anfangen zu leben. Epheser 2, Vers 6. Mit ihm seid auch ihr versetzt an himmlische Örter. Du lebst nicht in Berlin. Nur dein Körper geht hier spazieren. Dein Geist geht hier spazieren. In Wirklichkeit, deine Seele lebt an einem ganz anderen Platz im neuen Jerusalem. Durch den Glauben sind wir mit Gott verwachsen und Gott gestaltet unser Leben und er webt unser Leben, er formt unser Leben. Epheser 4, Vers 22. Wir haben den früheren Lebenswandel abgelegt und haben wir den neuen Menschen angezogen. Das ist, was jetzt passiert ist. Du hast eine ganz neue Ausgangsbasis durch den Heiligen Geist. Du hörst Gottes Stimme, die Befehle Gottes, seine Anweisungen und wichtig ist, dass du sie tust, nicht nur hörst. Wir haben so viele Hörer, aber wir haben so wenig Täter. Unser früherer Lebenswandel ist abgelegt. Das ist eine Aufgabe. Dein altes Leben von früher musst du ablegen. Die ganze Erinnerung an das frühere Leben, die ganzen Verletzungen vom früheren Leben, die ganzen Folgen noch vom früheren Leben, viele zahlen an der Hypothek noch immer dran und nagen an der Hypothek, weil es nicht abgetragen worden ist. Nimm das Leben als eine Realität und sag, das hat Gott von mir gewollt, da hat er mich hingestellt und ich werde das sein, was Gott wollte. Wenn ich kein guter Baum sein kann, ich will wenigstens ein guter Strauch sein. Und der beste Strauch, den es überhaupt in dieser Welt gibt, ich möchte der beste Strauch sein. Oder kleine Pilz. Oder sonst noch was. Ich möchte, was ich bin, einfach das Beste sein. Deshalb fang an, über das Wort Gottes nachzudenken. Tag und Nacht, wie Josua 1, Vers 8. Und du wirst sehen, dein Leben lang kann dir niemand widerstehen. Niemand kann dir schaden. Aber du musst dich mit Gott beschäftigen. Morgens, mittags, abends, nachmittags, nach Mitternacht, in der vierten Wache, nachts um 3 Uhr. Das ist die kritische Stunde. Dich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und dann walte deines Amtes. Und dann kann dir niemand widerstehen. Und dann bekommst du das alles, was Gott für dich bereitgestellt hat. Dann hast du Vollmacht und Autorität. Wisst ihr, Christentum ist keine Verteidigung, dass ich meinen Glauben verteidige und kämpfe. Nein, Christentum ist, ich lebe meinen Glauben aus. Ich verteidige meinen Glauben nicht. Ich habe kein Interesse, meinen Glauben zu verteidigen. Ich lebe, ich gestalte mein Leben. Der Sieg ist gewonnen, das Werk ist getan. Ich muss nicht immer angreifen. Nein, ich lebe. Und die greifen mich an. Und ich sage, nee, stopp, bis hierher. Weißt du, Gott sagt, wenn du das tust, was er dir sagt, dann will er den Fresser von deinem Haus, von deinem Leben, von deiner Sache, von deinem Werk fernhalten. Den ganzen Zerstörer, den ganzen Verschlinger. Malachi 3, Vers 11. Ich will den Fresser zurückweisen, was es auch immer ist. Gott will, dass wir Erfolg haben und nicht Misserfolg. Und das soll nicht eintreffen. Der Dieb soll zu dir gar nicht hinfinden. Da wird die Tür schon verschlossen, bevor überhaupt er findet die Tür, gar nicht so wie in Sodom und Gomorra. Die Leute haben die Tür nicht gefunden. Gott hat die Tür verschlossen und Gott selbst verhindert es. Gott sagt, ich will fernhalten, du musst dich nicht verteidigen, Gott verteidige dich. In kritischen Stunden, wenn du treu bist, wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann fällt dir alles zu und Gott macht die Arbeit, die Hauptarbeit. Lass Gott an erster Stelle in deinem Leben sein und du wirst merken, wie beschenkt du plötzlich bist, wie reich du bist. Lass dir Gott wichtiger sein als deine Beziehung, dein Partner, deine Freunde, deine Familie, deine Kinder, deine Finanzen. Ja, sogar lass Gott wichtiger sein als die Gemeinde. Gemeinde ist wichtig, aber Gott soll noch wichtiger sein. Weißt du, lass alles, was du weißt, dein ganzes Wissen, lass es verblassen. Lass Gott wichtig sein in deinem Leben. Lass ihn an erster Stelle stehen und lass ihn dein Leben steuern, wie er es will. Du fährst mit Gott sehr gut. Weißt du, du musst keine Angst haben. Beim Autofahrer ist ein Problem. Weißt du, wenn jemand Autofahrer ist und muss daneben sitzen, was der Autofahrer macht, wo der fährt, du drückst auf die Bremse, du gibst Gas und du kuppelst aus. Das macht der Autofahrer so gewohnheitsmäßig und egal, aber das ist nur Luft. Das ist nur Luft. Er fährt, der Chauffeur fährt. Und Gott sagt, ich will den Vielfraß von dir fernhalten. Der Segen Gottes wartet auf dich. Du musst nur abholen und du musst nur darum bitten. Es ist schon da. Der Segen Gottes ist schon bereitgestellt. Der Tisch ist gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Du musst nur deine Position einnehmen, deinen Platz im Haus Gottes, deinen Platz am Tisch des Herrn, deinen Platz im Reich Gottes. Finde deinen Platz im Reich Gottes. Nimm ein das Land, haben wir gesungen, das gute Land. Und dann will Gott deinen Mangel mit Segen ausfüllen, deine Traurigkeit mit Freude, deine Schwachheit mit Stärke. Nimm ein das, was Gott für dich schon vorgedacht und vorgearbeitet hat. Dann wird deine Krankheit ausgefüllt durch seine Gesundheit, deine Niederlagen durch seine Siege. Und erkenne deine Stellung in Gott, was du wirklich bist. Du bist ein König. Und du sollst sein, hier nach dem David, was der David sagte, ein Stier. Eigentlich solltest du ein Löwe sein, stark, und solltest dich nichts gefallen lassen. Wenn du in Gott bist, weißt du, Leute werden dich angreifen, Leute werden dich verleumden, Leute werden dich in Schwierigkeiten bringen. Aber du sollst sagen, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was Gott von mir will. Und dann wirst du dein Leben gestalten. Erkenne deine Stellung vor Gott. Und als ich so gebetet habe heute Morgen, Herr, habe ich gefragt, Herr Jesus, und wie sieht's mit uns, mit mir aus? Und dann hat Gott mir ein Bibelwort gegeben aus der Offenbarung. Du hast eine kleine Kraft, aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Wir haben eine kleine Kraft. Erkenne deine Position. Du hast eine kleine Kraft. Du bist Mickey Maus. Verstehst du? Du bist so klein, so ein Zwerg. Erkenne deine kleine Kraft. Aber du hast sein Wort festgehalten. Du bist nicht abgewichen von seinem Wort. Und das ist, was dich mächtig macht und dich stark macht. Preis dem Herrn. Vater, ich segne die Gemeinde, ich segne die Worte, die hier gesprochen worden sind und die wir gehört haben. Herr, du hast zu meinem Herzen geredet und du redest auch weiter zu den Herzen der Menschen, dass sie ihre Position einnehmen, das einnehmen, was du von ihrem Leben willst und sie dort hinstellst und sie dort hältst und behältst, bis du sie was anderes, aus ihrem Leben was anderes machst. Und du gibst ihnen Kraft, deinen Willen zu tun. Dein Wille geschehe, Herr Jesus. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Lass hier in dieser Gemeinde, lass bei deinen Kindern, überall, wo sie dein Wort hören, deinen Willen geschehen. Und dass sie einfach sagen nur, yes, Lord. Ja, Herr. Preis dem Herrn. Und dass sie einfach dir nicht widersprechen, mit dir nicht hadern. Und wenn eine Traurigkeit da ist, und wenn sie merken, ich bin traurig, ich bin bedrückt, ich bin bekümmert, oh, mein Leben ist ganz anders verlaufen, als ich dachte. Herr, diese Traurigkeit wird göttliche Freude. Motiviert uns, was Neues anzufangen, neue Schritte zu wagen in dem Namen Jesus. Halleluja, preis Gott. Und in diesem Namen Jesus haben wir den Sieg. Amen.